Beziehungen, vielleicht auch noch gut über das Thema, der Glaube, Beziehungen, Leben. Und das hat eigentlich genau eben auch mit einer Beziehung zu tun. Ich habe mit dem Raphael Käser, mit eurem Pastor hier, habe ich zusammen studiert. Er war ein bisschen schneller, ich bin halt ein Berner, wegen dem habe ich ein Jahr länger gebraucht. Und ich habe mit dem studiert und er ist heute Morgen bei mir in der Gemeinde predigen. Und ich bin hier, vor 9-10 Monaten mal habe ich schon hier so hier predigen. Vielleicht können sich gewisse von euch erinnern. Ich tue auf Berndeutsch predigen, wenn es okay ist. Ich glaube, ich bin langsam genug, dass da vielleicht gewisse Wörter offen stehen, die vielleicht nicht ja, so üblich sind hier. Und sonst einfach versuche ich, so euren Gesichter abzulesen, wenn ihr nicht mehr daraus kommt. Ja, heute soll es darum gehen, der Glauben in Beziehung leben. Und ich finde Beziehungen etwas mega Schönes, aber auch etwas mega Schwieriges. Ich finde Beziehungen, das Leben zu anderen Menschen, ist schon unter normalen Bedingungen sehr schwierig. Aber jetzt mit Corona ist es ein bisschen tricky geworden. Was darf man noch? Was nicht? Wie soll ich mit Freunden umgehen, die ich vielleicht sonst immer umarmt habe, die Hand gegeben habe? Ja, wie soll ich damit umgehen? Und dann vielleicht noch eine Stufe höher als nur eine Beziehung leben in Corona-Zeiten. Wie soll ich denn mein Glauben, meine christliche Überzeugung, vielleicht, dass eben Jesus gestorben ist für mich und für alle Menschen auf der Welt, wie soll ich denn das irgendwie in meinen Beziehungen innen leben? Wir wollen uns heute Morgen ein paar Gedanken machen, geht zu dem, wie wir das vielleicht schaffen. Und ich muss vorab sagen, ich bin dort auch nicht fertig. Ich bin auf einem Weg, das immer mehr zu lernen, den Glauben in den Beziehungen zu leben, ja, dass der sich irgendwie ausdrückt. Ich will so ein bisschen 3 Themen nachgehen, aber wir haben es schon gehört, vor allem auch das Doppelgebot von Liebe. Ja, und einfach die Grundfrage, die sich stellt, ist wirklich immer, wie lebe ich den Glauben in meinen Beziehungen? Und als erstes, wenn wir jetzt einsteigen, das Doppelgebot, steht in Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Ein Doppelgebot sagt man so ein bisschen zu dem, hey, man soll Gott lieben und dann den Nächsten lieben. Beides ist sehr wichtig. Und ja, das ist eigentlich die Zusammenfassung vom ganz Alten Testament. Also es ist eine Zusammenfassung von diesem Bit hier. So. Die Zusammenfassung von diesem Teil hier von der Bibel sind die paar Verse hier. Wir sollen Gott und den Nächsten lieben. Das ist die Zusammenfassung vom ganzen Alten Testament. Und ich finde es auf Art eine mega Erleichterung. Wir haben es vorhin gehört mit diesen 613. Eine mega Erleichterung und gleichzeitig ist es so eine mega Herausforderung, in dem Sinne zu leben und zu laufen. Ja, wir wollen jetzt schnell ein bisschen im ersten Teil auf Gottes Liebe und auf die Selbstliebe schauen und erst in den nächsten Schritten auf die nächste Liebe. Ja, Gottes Liebe heisst Hingabe. Das heisst, dass ich mich hinten anstelle und Gott voranstelle. Ihn im Vordergrund und eben vielleicht fragen, hey, was willst du von mir? Was sind deine Wege, deine Pläne mit und für mein Leben? Gottes Liebe heisst aber vielleicht auch Gott lass sein. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Häufig ist es bei mir so, wenn ich in der Bibel lese oder auch sonst unterwegs bin, habe ich etwa die Diskussion auch mit Leuten über den Glauben und auch ich selber habe viele Fragen an Gott. Und ich kann mir nicht alles bis auf das Letzte erklären. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Ich glaube, das ist schon ein Gewisses von dieser Gottesliebe. Auch, dass wir nicht alles müssen wissen, müssen können erklären. Sondern ich kann sagen, hey, es ist alles ein Stückwerk. Ein Gewisses kann ich es, aber irgendwann kann ich nicht mehr mit meinem Verstand begreifen. Das heisst nicht, dass wir nicht fragen dürfen. Aber es heisst, dass wir vielleicht auch mal sagen, es ist gut. Ich weiss genug und vielleicht, ja, wir nicht mehr weiter martern mit den Gedanken. Der Glaube an Gott ist ein Teil von Gottes Liebe und das soll eben auch im Alltag zur Geltung kommen, bin ich überzeugt. Und ich habe mich bewusst eigentlich entschieden, weil wir bewusst sind in einem Gottesdienst, es geht um Gott. Und gleich eigentlich die meiste Zeit von dieser Predigt rede ich jetzt nicht von Gott, sondern mehr von uns. Vielleicht, was das für uns für Auswirkungen sollte haben. Und so komme ich auch eigentlich schon zur Selbstliebe. Eben der zweite Teil von diesem Doppelgebot kann man sagen, lieb deine Mitmenschen wie dich selber. Und ich glaube, dass wir unsere Mitmenschen lieben können, ist es wichtig. Und ja, wird sogar vorausgesetzt, dass wir eine positive Einstellung uns selber gegenüber haben. Und hier stellt sich auch die Frage, von was hängt das ab? An was machst du fest, dass du ein Ja zu dir als Person hast? Hängt es ab von deinem Partner? Hängt es ab von dem Job, den du hast, von dem Lohn, den du bekommst und dir damit Sachen kannst leisten? Ist es deine Familie, die dir einen Halt gibt, der hilft, dass du froh bist und wohl bist? Sind es bestimmte Ereignisse, die aus dir etwas Besonderes machen oder etwas Besonderes fühlst? Sind es positive Rückmeldungen, die dir Leute geben? Ist es Aussehen, das du darüber dir definierst, dass es dir gut geht, dass du ein Ja zu dir selber hast? Ist es Gesundheit? Sind es Sachen, die du hast? Oder ist es vielleicht auch dort, wo du in die Ferien gehst, an Orten, wo es niemand hergeht? Und ich habe bei mir etwa vor ein mehr als einem Jahr etwas gemerkt, wo ich sehr stark ja, meinen Selbstwert daran festgemacht habe. Das ist jetzt vielleicht für euch nicht mega ein Ereignis, aber ich bin zweimal pro Jahr auf Indien gegangen. Bis vor Corona, ich bin noch im Januar, Februar 20, bin ich noch zu Indien gewesen. Und ich bin immer mit der gleichen Airline geflogen. Und ich liebe die Fliegerei. Ich bin 3 Stunden vorher am Flughafen und ich liebe es, dort rumzulaufen, die Leute zu sehen. Im Fliegerinnen liebe ich so alt, irgendwie echt das zu erleben, wie das dort läuft. Also wenn ich nicht Pastor geworden wäre, wäre ich vielleicht sogar noch Flugbegleiter geworden. Und das ist etwas mega Schönes für mich, das Fliegen. Und eben, ich bin immer mit der Airline geflogen. Und vielleicht kennt ihr das vom Migros so, dass man Punkte sammeln kann. Oder vom Coop, und das kann man auch bei den Airlines, kann man Punkte sammeln. Und wenn man genug mit denen geflogen ist, in einem bestimmten Zeitraum, dann steigt man bei diesem Vielflügerprogramm eine Stufe auf. Und bei mir war es so, ich hätte kurz vor Corona, ich hätte eigentlich im Juni letztes Jahr gehen, hätte ich die nächste Stufe erreicht. Das hätte geheissen, ich hätte Privilegien gehabt. Ich konnte zwar nicht Business Class fliegen, aber bei Business Class einchecken. Also nicht dort, wo alle anderen müssen, sondern ich wäre schneller durch gewesen. Ich hätte am Flughafen Business Class Lounge können brauchen. Also nicht dort müssen sein, wo alle anderen sind, sondern oben in einem speziellen Raum können warten, bis mein Flieger geht, gratis Essen und zu trinken bekommen. Und das war so ein bisschen meine Aussicht gewesen, hey, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich dann jemand. Dann muss ich nicht so lange warten wie alle anderen, kann schnell die Sicherheitskontrolle, alles so Sachen. Und dann ist Corona gekommen. Die Aussicht, ja, dass ich das erreiche, ist fortgefallen. Ich habe es zwar dann gleich bekommen, weil ich ein paar Mails geschrieben habe, das darf ich fast gar nicht so laut sagen. He? Ich habe es gleich bekommen und das hat mich, ich habe mich super gefühlt. Ich habe ein mega gutes Gefühl gehabt und ein Ja zu mir gehabt, dass ich jetzt für etwas, was für mich so wichtig ist, das Fliegen, dass ich dort etwas Besonderes bin. Aber eben, ihr merkt es ja seit einem Jahr nicht mehr fliegen. Es hat mir nichts genützt bis jetzt. Und wenn das ist, was mein Wert als Mensch definiert, dass ich ein Ja zu mir habe, dann bin ich, versteht ihr, auf Bändisch würde ich sagen, ziemlich schitter dran. Bin ich schlecht dran? Weil das gibt mir ja nichts. Es hat keinen Halt in diesem Sinne. Ja, in dieser Zeit wackelt vieles, wo wir vielleicht unseren Selbstwert darüber definiert haben. Ja, wenn die Liebe mir selber gegenüber von außen abhängt, wird es schwierig. Und so möchte ich dir auch die Frage stellen: Hast du ein Ja zu dir? Wenn du ein Nein zu dir selber hast, wenn du findest, hey, ich kann mich nicht annehmen, mich nicht lieben, so wie ich bin, dann glaube ich, es für dich einfach auch mal dran ist, vielleicht dem nachzugehen. Dann darfst du dann nach diesem Punkt eigentlich dich aus der Predigt mental ausklinken und sagen, jetzt bin ich mehr mit mir dran, dass ich erkenne, dass ich geliebt bin. Und wenn du ein Nein hast, dann möchte ich dir sagen, dass in der Bibel lesen wir, dass Jesus ja, auch sagt, hey, du bist ein geliebter Sohn, geliebte Tochter, und dass er uns so nimmt, wie wir sind. Wir haben keinen Makel. Du hast nichts, das du musst ändern musst, dass Jesus dich lieben könnte. Es gibt nichts, wo anders sein müsste, dass Jesus ein Ja zu dir hat. Egal, wie schlimm das es mal sein, egal, wie schlimm es vielleicht auch andere Leute anschauen, Jesus hat ein Ja zu dir. Und vielleicht ist für dich auch der Psalm 139, Verse 13 und 14 etwas, wenn du noch ein Nein zu dir hast, zum Aufnehmen, zum Verinnerlichen. Der steht, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Wenn du das Nein zu dir hast, dann ist vielleicht dran, das Gebet, das hier steht, auch zu beten. Vielleicht, wenn du es selber noch nicht glauben kannst. Aber dass das darf passieren, dass du das kannst immer mehr verinnerlichen und sagen, mal, hey, ich bin wunderbar geschaffen. Und dass du Gott, deinem Schöpfer, kannst sagen, hey, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Und einzigartig gemacht hast. Aber wenn du hier merkst, es ist irgendwie bei mir noch Sachen rum, die ich vielleicht anschauen sollte, oder arbeiten daran, oder wie dem auch immer sagen will, dann darfst du dich eben mental jetzt ausklinken aus dieser Predigt. Und für die anderen gehen wir einen Schritt weiter. Ich glaube, wenn man das Ja zu sich selber hat, vielleicht nicht immer bis auf das Letzte, aber ein grundsätzliches Ja zu sich selber hat, dann ist das eine gute Voraussetzung, andere zu lieben und auch sie so anzunehmen, wie sie sind. Das ist der zweite Punkt. Also der erste Punkt ist, dass wir ja, das Liebe bei mir persönlich anfängt. Dass ich erkenne, dass ich geliebt bin, so wie ich bin, und muss mich nicht ändern. Sondern zu erkennen, dass Jesus Gott mich so liebt, wie ich bin. Und der zweite Punkt ist, dass eben er oder so ein Doppelgebot rauskommt. Liebe betrifft auch meine Mitmenschen. Und hier möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ihr alle schon kennt. Aus der Bibel aus. Und gleich wollte ich sie wieder erzählen, weil ich eine sehr wichtige Geschichte finde. Und zwar die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, es war ein Mann unterwegs gewesen. Zwischen Jericho und Jerusalem. Die Geschichte hat Jesus erzählt. Zwischen Jericho und Jerusalem. Es ist gebirgig, der Steinig, der war unterwegs gewesen. Unterwegs ist er überfallen worden von Räubern. Die haben ihm das vorgenommen, was er hatte, haben ihn am Boden liegen lassen. Und dann ist er gelegen. Und auch, ich weiß nicht, was er gefühlt hat, wie es ihm gegangen ist, aber vielleicht auch ein bisschen gewartet auf seinen Tod. Vielleicht auch gehofft, dass endlich jemand vorbeikommt. Vielleicht war er ohnmächtig gewesen. Der gewartet und er hört Schritte. Er hört Schritte, wie jemand kommt. Die Person, die kommt, war ein Priester. Das war die Elite, kann man sagen. Das waren die Pastoren von damals, könnte man sagen. Also die besonderen gläubigen Leute waren das. Der war gelaufen, unterwegs. Hat den gesehen. Hat vielleicht die Strassenseite gewechselt. Gerade weitergelaufen. Ja, vielleicht hat er auch gute Gründe gehabt. Ein Priester, wenn er sich an eine Leiche genähert hat, sie angelenkt hat, dann hat er dann nicht mehr seinen Dienst machen für ein Zeitchen, weil er zuerst wieder rituell rein werden musste. Also er hatte gute Gründe gehabt, nicht zu helfen, rein von den Geboten her, die sie herum waren. Und er hat sich auch an die Gebote gehalten. Er ist weitergegangen auf Jerusalem. Dann kam der Zweite. Der Zweite, genau gleich. Nebendran vorbeigelaufen, ein Levit. Die Leviten, könnte man sagen, ist vielleicht so wie die Gemeindeleitung. Das sind vielleicht nicht die, die jeden Sonntag vorstehen, auf Bühne etwas predigen, aber es sind die, die vielleicht schon eine gewisse geistliche Verantwortung haben. Die Leviten, der Stamm von Israel war, die auserwählt wurden, dass sie eigentlich Gott dienen und aus denen aus eben noch die Priester. Aber die Leviten, die haben auch eine wichtige Aufgabe gehabt. Und vielleicht hat er auch wichtige Gründe gehabt, dass er eben nicht helfen konnte. Weil wenn die Person tot wäre, hätte er seinen Dienst auch nicht machen können. Die haben gute Gründe gehabt, die zwei, weiterzulaufen. Und dann kommt der Dritte. Der Dritte war ein Samariter. Die Samariter, es hat mal eine Abspaltung vom Volk Israel, die haben etwas anders geglaubt. Die haben etwas Gott anders verehrt. Die sind nicht nach Jerusalem gegangen, sondern auf den Berg Garizim. Bis heute tun die eigentlich auf dem Berg Garizim ihre Opfer darbringen. Die Samariter haben auch den gleichen Gott. Sie haben sehr vieles das Gleiche, aber sie tun es etwas anders. Ja, vielleicht auslegen, ein bisschen anders ausleben. Und die Israeliten hatten die Samariter nicht gerne gehabt, weil es die waren, die falsch glauben, die nichts gut machen. Und genau der Samariter wird gebraucht von Jesus in diesem Gleichnis als der, der barmherzig ist, der jemanden am Boden sieht, zu ihm hergeht, die Person nimmt und sie zu einem Gasthaus bringt. Ein bisschen pflegt, und dann schlussendlich weitergeht. Aber am Gast wird genug Geld gibt oder verspricht, hey, ich werde dann wieder für das aufkommen, was es gekostet hat. Der barmherzige Samariter ist eben wirklich barmherzig. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann ist das eigentlich eine Geschichte von einem Aussenseiter, der hilft. Es sind nicht die, die man erwartet, die helfen, sondern eigentlich der, den man als Letzte erwartet, dass er hilft, der wird hier beschrieben als der, der hilft. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich lese die Geschichte auch ein bisschen als eine Kritik an uns Christen. Oder zumindest an mir persönlich. Weil ich meine noch häufig, ich bin der, der es erkannt hat. Ich bin der, der doch genau weiss, wie man richtig leben sollte, der wie die Priester oder die Leviten, vielleicht sogar noch eben angestellt ist bei der Gemeinde, aber eben mit Gott unterwegs ist. Aber ich bin vielleicht der Letzte, der irgendwo heranschaut. Und häufig sind es doch Leute, die helfen, die man es nicht erwartet. Oder auch, ich frage mich, wieso sind die Christen nicht bekannter als die, auch zumindest hier in der Schweiz, als die, die als Erstes helfen. Als die, die als Erstes in Corona-Zeit soziale Sachen aufziehen. Wir haben sicher auch Sachen gemacht, aber wir sind jetzt nicht irgendwo oben raus gewesen. Und das ist das, was mich ein bisschen beschäftigt, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen. Das, was Christen unterschieden hat in der Kirchengeschichte, war immer, dass sie solidarisch waren, dass sie zu den Armen geschaut haben, zu den Witwen geschaut haben, zu den Waisen geschaut haben. So sind sie immer irgendwie aufgefallen. Und das hat auch sehr viele Leute zu ihnen gezogen. Aber es heisst nicht, dass es nicht auch gute Sachen gibt, die wir Christen machen. Du musst es extra ein bisschen plakativ sagen. Ja, und eben das Beispiel. Ich weiss nicht, was du gedacht hast, was du gehört hast. Oh, schon wieder die Geschichte. Du hast vielleicht mindestens schon zweimal dort gehört, die Sonntagsschule. Vielleicht noch in der Jungschi, dann im Unti etwa noch. Und ja, wenn ihr etwa so 15, 20 Jahre in eine Gemeinde geht, habt ihr die Geschichte sicher schon 3-4 Mal gehört, oder? Also ich nehme an, die Geschichte kennt man, den barmherzigen Samariter kennt man. Und ich glaube, wir wissen alle, was zu tun wäre, aber nur wenig machen es. Oder vielleicht ist auch die Frage, wie machen wir es denn? Und ich glaube, ich habe wieder neu aus dieser Geschichte, aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter Sachen für mich rausgenommen, die mich auf eine Art beruhigt haben, aber auch herausgefordert haben. Ja, es ist ein altbekanntes Beispiel, aber wir können gleich Sachen daraus lernen. Was ich daraus herausnehme, ist, die drei Leute, die dort vorbei sind gegangen, bei dem Mann, der am Boden war, die waren alle auf dem Weg. Die waren alle unterwegs und haben eigentlich etwas Bestimmtes vor Augen gehabt. Es hat niemand von denen gedacht, ich gehe heute mal auf die Straße schauen, ob ich jemanden finde, dem ich helfen kann. Nein, sie waren alle unterwegs Wir wissen nicht genau, woher, was sie gemacht haben. Sie waren unterwegs. Wir wissen auch nicht genau, was die Gründe waren, wieso sie eben nicht hergeschaut haben. Aber was wir wissen, dass sich eigentlich zwei von denen nicht Zeit genommen haben. Und der Dritte, der war genau gleich auf dem Weg wie die anderen auch. Und der hat sich Zeit genommen. Der hat sich Zeit genommen. Und so nehme ich für mich heraus, hey, ich muss nicht suchen. Wo kann ich helfen? Was kann ich gut machen? So Zeiten kann es auch geben. Aber grundsätzlich nehme ich für mich heraus, hey, ich will einfach offen sein für dort, wo Gott mich brauchen will. Für dort, wo ich Not sehe, wo ich helfen kann. Ja, ich bin, das darf ich gar nicht so laut sagen, ich glaube, vor 3,5 Wochen bin ich in die Ferien gegangen, dass ich wieder mal fliegen konnte. Ich bin auf Gran Canaria geflogen. Und ich habe dort Ferien gemacht mit einem Kollegen wochenlang. Und dort im Hotel innen, war sehr so ein bisschen geschützt, einfach als Corona-Bestimmung und so. Und dann haben wir irgendwie ein Pärchen kennengelernt, aus der Schweiz. Sie waren die einzigen der, die aus der Schweiz waren, haben wir mit ihnen angefangen zu reden. Aber eben schon dort habe ich gemerkt, Corona, kann man jetzt einfach mit zwei fremden Leuten an gleich Tisch hocken? Ist es gescheit oder nicht? Und gleich haben wir es gemacht und wir haben angefangen, reden zusammen. Und das Spannende war, dass auf einmal sie erzählt hat, sie ist von Sizilien ursprünglich und sie hat erzählt, ja, jetzt vor einer Woche sei ihr Grossi verstorben und wegen Corona kann sie nicht an die Beerdigung gehen. Sie hat sich überlegt, ob sie so, ja, sie war dann schon auf Gran Canaria, ob sie so abbrechen und hergehen, aber sie hätte es eigentlich gar nicht können machen. Und irgendwie dann habe ich auf einmal gemerkt, wir sind dort gehockt, wir alle haben ein alkoholisches Getränk vor uns gehabt, also so wie man es halt in der Ferie vielleicht auch ein bisschen macht, in dieser Strandbar. Und dann auf einmal gemerkt, hey, eigentlich möchte ich jetzt beten für sie. Und ich habe dann meinen Mut zusammengenommen und gefragt, hey, darf ich für dich beten? Und ja, schlussendlich habe ich für sie gebetet, in dieser Strandbar. Und das, was mich berührt hat, 2 Tage später, haben wir sie wieder gesehen, hat sie erzählt, hey, ich habe das meinen Eltern erzählt, dass da jemand ist, der für sie gebetet hat, für einfach ihre Familie, für das, was um ist. Und so, glaube ich, ist das in dem Moment das gewesen, wo ich helfen konnte, wo sie meine Nächste war, mit dem innen, ja, in meinem Glauben können leben. Und ich musste es nicht suchen. Ich musste vielleicht das, was ich musste, offen sein, für vielleicht, ja, mein Gesicht doch ein bisschen zu verlieren. Wie kann man, ja, einfach beten, in einer Strandbar zum Beispiel. Ja, so ist die Frage sicher auch an uns immer wieder. Wenn wir auch das Gleichnis haben, nehme ich mir Zeit. Und was ich eben auch das Coole finde, der Samariter hat geholfen mit dem, was er hatte. Er hat nicht mega noch Sachen auftreiben, er hat mit dem geholfen, was er hatte. Und etwas anderes, was ich auch sehr schön finde, der Samariter hat Zeitteil gemacht. Und dann ist er weiter. Er hat nicht alles müssen machen, er hat sein Teil gemacht. Und dann ist er weiter. Das entlastet uns. Wir müssen nicht alles machen, nicht alles können, vielleicht auch nicht einmal alles sehen. Aber ich will immer wieder neu fragen, wenn wir vielleicht an Situationen herkommen, was ist mein Teil? Auch Gott fragen, wie kann ich vielleicht dieser Person der Nächste sein? Und mir hat es entlastet, dass ich nicht suchen muss und dass ich auch nicht alles muss. Sondern, ja, echt zum Teil ist man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das ist der zweite Teil, dass Liebe auch meine Mitmenschen betrifft. Die dritte Teilantwort darauf, wie ich den Glauben in meinen Beziehungen lebe, ist, dass ich überzeugt bin, dass Liebe fordert mehr raus. In der Geschichte des Barmherzigen Samariter steckt nämlich noch ein weiterer Aspekt. Das ist schon ein bisschen angeschnitten. Die Samariter waren verhasst. Die Samariter hat man nicht gern gehabt. Die typische Reaktion des Samariter wäre gewesen, dass er nebenan vorbeigeht. Wieso sollte er jemandem helfen, der ja selber zu ihm böse ist? Wieso sollte genau der Samariter Barmherzigkeit zeigen, wenn doch der andere, der dort am Boden liegt, das sicher nicht hat gemacht für ihn. Aber es ist eben atypisch, wie der Samariter reagiert. Er zeigt Barmherzigkeit. Was ich auch mega spannend finde, ich weiß nicht, vielleicht könnte mir dort helfen, aber mir ist nicht bewusst, dass in der Schweiz dass es einen karitativen Verein gibt, wo irgendetwas mit Israel drin ist. Wo nicht mehr auf das Land Israel geht. Aber mir ist nicht bewusst, dass es irgendeinen Verein gibt, der eine breite Bevölkerung hilft, die Israel drin hat. Aber ich weiß nicht, ob man die hier kennt. Der Samariterverein ist, glaube ich, schweizweit, oder? Auch zumindest im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ist der Samariterverein. Das sind die bekannt sind, Gutes zu tun. Die bekannt sind, dass sie Nothelferkurse anbieten, bei Blutspende helfen. Das sind die, die helfen. Finde ich spannend, dass so ein Gleichnis als Bild gebraucht wird. Dass sich dann Leute oder Gruppierungen so einen Namen geben. Der Samariter, der barmherzig ist. Und diesem Bild ist eben für mich auch, man hilft auch denen, die man vielleicht nicht gerne hat. Die man vielleicht lieber nicht möchte helfen. Liebe fordert uns raus. Und im Lukas 6, 27 bis 38, da steht Folgendes. Euch aber, die mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut deren Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Und betet für alle, die euch beleidigen. Das sind eigentlich die zwei Verse, aber es ging noch etwas länger mit der Findesliebe. Ja, wir sind herausgefordert, unsere Finden zu lieben. Und zumindest ich muss sagen, das ist eigentlich das Letzte, was ich will. Wieso sollte ich denen helfen, die Liebe, denen gut zu tun, die mir gegenüber das niemals machen würden? Weil, wenn ich das mache, bedeutet das auch etwas, dass ich auch nicht auf mein Recht komme. Ich kann nicht davon ausgehen, dass die das Gleiche für mich werden machen. Und ich glaube, vielleicht auch von der Geschichte des barmherzigen Samariter, dass wir häufig fragen, auch ich frage häufig, hey, wer ist mein Nächster? Ja, das war sogar die Frage, die die Schriftgelehrten Jesus gestellt haben. Wer ist mein Nächster? Und ich glaube, das ist eine gute Frage. Aber ich finde es glatt so wichtig, dass wir auch fragen, wer ist denn mein Find? Und wenn wir an Finden denken, denken wir häufig weit raus. Dann sind es irgendwelche, wieso nicht, vielleicht der Donald Trump war es, oder jetzt ist es der Erdogan, oder weiss nicht, wer auch immer, sie sind immer irgendwie weit aussen. Aber in unserem Leben innen ist es doch häufig so, dass der Find näher ist, als man meint. Kann es nicht auch sein, dass zum Teil gerade mein Ehepartner zu meinem grössten Find wird? Dass meine Geschwister, die ich mit ihnen aufwachse, dass die auf einmal zumal meine grössten Finden werden. Freunde, wo man sich verkracht. Arbeitskollegen, Schulkollegen, ja, vielleicht auch Leute, ja, wo man mit ihnen gewisse Sachen teilt. Sei zum Beispiel Nachbarn, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wohne in Bern in einem Block und dort haben wir echt Waschmaschinen und Tumbler, die wir alle zusammen brauchen. Und ich sehe es, gewisse von euch haben auch das erlebt, so schon gemacht, das führt immer zu Konflikt, immer. Und irgendjemand den Tumbler nicht richtig putzt, natürlich immer die anderen, oder der Sekomat, das Wasser nicht leert. Es gibt immer Konflikte. Man hat überall irgendwo immer Leute, die einem ja, vielleicht das Leben auch schwer machen. Ja, vielleicht sind es aber auch eben Politiker, im Moment der Bundesrat, die nicht in unserem Sinn vielleicht entscheiden. Oder die eben nicht so folgen, wie sie sollten. Oder andere Leute. Und so habe ich das Gefühl, auch in meinem Leben ist es häufig so, dass die Finden sind aber näher, als sie meinen. Und ich habe mich vor ein paar Jahren mit einer Kollegin verstritten. Ich weiss nicht mehr genau, wieso. Wir haben beide schlussendlich nicht mehr gewusst, wieso wir Krach hatten. Oder Krach einfach, wir haben nichts mehr zusammen gemacht. Wir haben uns ja, nicht mehr getroffen wie vorher. Und ja, es war für mich schwer, auf sie zuzugehen. Weil wenn ich auf sie zu wäre gegangen, dann wäre ja eh der Löw gewesen. Sozusagen. Der hat müssen eingestehen, hey, es tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten. Ich kann nicht zu ihr gehen und sagen, hey, übrigens, das, was du gemacht hast, ist nicht gut gewesen. Weil das bringt ja nichts, weil dann ist der Status quo, dass wir nicht mehr zusammen reden, einfach so weitergegangen. Und mir schlussendlich habe ich gleich den Schritt gemacht und ja, haben es so halbwegs klären. Und es war so, als wir uns irgendwo noch gesehen haben, auf der Straße, hat man sich gegrüßt, aber eigentlich nicht zusammengeredet. Ich habe aneinander vorbeigelaufen. Ja, aber es war eigentlich nicht mehr vorhanden. Kein Kontakt mehr. Und gleich noch so ein mulmiges Gefühl, wenn man sich irgendwo gesehen hat. Und ja, Anfang Dezember, so in der Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit, habe ich auf einmal einen Anruf bekommen. Und zwar von ihr. Mein Handy hat geläutet, ich habe hergeschaut und er hat sofort wieder aufgelegt. Und so habe ich gemerkt, okay, ich glaube, sie hat gar nicht mehr wollen, sie hat sich echt verwählt. Und das Telefon schon nur kurz, das hat mir Mühe gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist immer noch etwas zwischen uns, was nicht gut ist. Und ich habe dann meinen Stolz begraben und habe ihr dann geschrieben. Ich habe mich bedankt bei ihr und gesagt, hey, ist sehr wahrscheinlich, hast du dich verwählt, aber es hat mich irgendwie gleich gefreut, etwas von dir zu hören und wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und gute Zeit mit deiner Familie. Schlussendlich hat sie geantwortet, hat gesagt, ja, sie hat sich verwählt, aber ja, es freut sie jetzt gleich auch gut und sie wünscht mir auch so ganz gute Weihnachten. Und schlussendlich ist das der Aufsteller von mir gewesen, vom Tag. Ja, und irgendwie, das ist nicht mehr zwischen uns gestanden, weil wir irgendwie aneinander auch können, schöne Weihnachten wünschen. Und ja, es gibt vielleicht auch schlimmere Fälle, wo wirklich schlimme Sachen passieren. Aber ich glaube, dass wir auch dann eben aufgefordert sind, zu Gott zu gehen mit dem. Und was ich auch schön finde, wenn es eben auch um die Findesliebe geht. Es gibt ja immer wieder Sachen oder Situationen oder Leute, wo wir das Gefühl haben, hey, wieso kommen die ungeschoren davon? Es kann doch nicht sein, dass Leute so, ja, einen Massenmord begehen oder andere Sachen, Familie zum Unglück stürzen und einfach irgendwie ja, davon kommen. Und das beruhigt mich, weil ich weiss, es gibt irgendwo einen grossen Gott, der eines Tages alle zur Rechenschaft wird ziehen. Also muss ich mich nicht rächen. Ja, ihr seht, wir haben jetzt eine Geschichte gemacht, einen Weg gemacht von diesem Doppelgebot. Wir sollen Gott lieben mit dem Fazit. Dass wir Gott lieben, und der Aspekt ist vielleicht, nein, nicht vielleicht, der ist zu kurz gekommen, die ganze Predigt. Weil ich den Fokus auch auf die nächste Liebe ja wollen setzen. Eben den Glauben im Alltag leben. Aber anfangen tut alles mit unserer Gottesbeziehung. Dass wir Gott lieben. Und dann sind wir im Stand, das andere zu machen. Und so ist es vielleicht auch dran, immer wieder neu auch Gott zu fragen, hey, was willst du von mir? Wo soll ich hergehen? Wie soll ich mich verhalten? Oder vielleicht eben auch bewusst sich auf Gott einzulassen. Sich bewusst auf ihn ausrichten. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir Merci sagen, dass du uns ein Buch geschenkt hast, die Bibel geschenkt hast, was so voll ist mit vielen Sachen, die du für uns gedacht hast, geplant hast. Und ich möchte dir bitten, dass du uns hilfst, jetzt das Doppelgebot auch ein bisschen zu Herzen zu nehmen. Ja, dass wir dürfen dich lieben, Herr, andere lieben, aber uns selber. Du siehst die Leute unter uns, die irgendwo Mühe mit sich selber haben. Ich möchte dich bitten, dass du dort reinkommen kannst. Dass du kannst helfen, dass wir uns selber lieben können. Dass wir erkennen, dass wir geliebt sind von dir. Dass wir nichts dazu beitragen können, ob wir geliebt sind, sondern wir sind geliebt, du ohne Makel. Ich möchte dir auch bitten, dass du uns hilfst, mit offenen Augen ins Leben zu gehen. Dass wir die Not sehen, die Not drum ist. Dass wir der können lieben und vielleicht andere das nicht mehr können. Hilf uns, dass wir das schaffen, deine Liebe, die du für uns gehabt hast, weiterzugeben, indem wir Leute lieben, die es nicht gut mit uns meinen. Amen.
Herzlichen Dank, Cedric, auch für deine Beispiele, wo wirklich, wo du darfst laut sagen. Das ist auch das, was so toll ist, auch hier in der Gemeinde, dass wir dürfen ehrlich miteinander sein und auch dürfen Fehler zugestehen und Sachen, die uns eben nicht gelingen und nicht mit Angst haben, dass wir das Gesicht verlieren. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, habt ihr die Möglichkeit, auch vielleicht uns das zu teilen. Vielleicht habt ihr irgendwie eine positive, vielleicht auch eine negative Erfahrung gemacht in der letzten Zeit, wo ihr gerne vielleicht das Zeugnis da würdet mit uns teilen. Vielleicht auch eine Ermutigung. Gerade zu dem Thema, lieb die Nächsten wie dich selber oder lieb Gott?
Ich bin vorletzt an unserem Spielplatz vorbeigelaufen und dort habe ich eine Zettel gesehen. Es hat mich interessiert, was auch dort steht. Ich bin schauen und habe gelesen, dass jemand seinen ganzen Schlüsselbund verloren hat und einfach darauf hofft, dass sich der Finder bei ihnen melden würde, per Telefonnummer und so. Und dann bin ich auf dem Weg gesetzt, um Glasentsorgung zu machen, und habe Gott gesagt, hey Herr, ich weiss, die Frau hat ja sicher schon den ganzen Spielplatz abgesucht und ich habe eigentlich jetzt auch keine Zeit, da zu suchen, aber du könntest mir einfach schenken, einen Blick und ich sehe den Schlüsselbund in diesen vielen Schnitzeln liegen. Und laufe dran vorbei und was sehe ich? Den Schlüsselbund in diesen vielen Schnitzeln liegen. Also bin ich den Zettel abschreissen, habe auf die Nummer angerufen und irgendwie hatte ich das Gefühl, Gott will von mir, dass ich sage, warum dass ich den Schlüsselbund gefunden habe. Nämlich nicht, weil ich jetzt suchen, sondern weil ich vorher gesagt habe, dass ich Gott darum bitte,